Herzlichen Dank, Angela. Ich freue mich sehr, dass du mich auch eingeladen hast zu diesem Symposium, zu dieser Veranstaltung und vor allem deswegen, weil wir auch sehr viel in diesem Bereich machen, im Bereich des schweren Asthmas. Wenn es um die Phänotypisierung des Asthmas geht, schwenkt man eigentlich gleich in die schwere Asthmaform hinein, weil man doch sagen muss, dass 90% der Patienten mit Asthma sehr wohl mit inhalativen Therapieformen ausreichend versorgt sind und hier nicht einmal so eine diffizile Diagnostik notwendig ist. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass so eine Diagnostik eigentlich immer notwendig ist, weil es besteht immer die Gefahr, Dinge zu übersehen. Hier meine Disclosures und ich möchte gleich einmal die Beschreibung der Asthmaentwicklung hier Ihnen zeigen, dass wir viel weiter sind, was Asthma betrifft, das Verständnis des Asthma betrifft, haben wir früher, und ich sehe hier den Professor Jarisch in der ersten Reihe sitzen, der hat das ja alles auch miterlebt, das allergische und das nicht allergische Asthma haben wir diskutiert, jahrelang diskutiert und dann gingen wir über in das eosinophile und das nicht eosinophile Asthma und dann hat man gemerkt, dass doch die Immunologie, die in der Tiefe der Immunologie sehr viel steckt und dass wir sehr wohl unterscheiden müssen zwischen der Prädominanz von T2-Lymphozyten oder Nicht-T2-Lymphozyten-Asthmaformen. Und man hat sich finally, muss man sagen, geeinigt auf T2-High oder T2-Low-Asthma und auf diese Phänotypologie möchte ich eingehen. Nun, wenn wir jetzt Asthma diagnostizieren, geht es jetzt nicht nur beim schweren Asthma um eine sehr fundierte, akkurate Diagnostik, wo wir von Anfang an sehr genau schauen müssen, stimmt die Diagnose, was können wir ausschließen, beziehungsweise welche Parameter müssen wir heranziehen, um den Patient at Risk genau zu identifizieren. Das inkludiert natürlich die Anamnese, die Familienanamnese, die allergische Anamnese. Und wir müssen anfänglich natürlich eine ordentliche Diagnostik machen mit der Spirometrie, da ist der Pfeil jetzt, beziehungsweise sind wir auch manchmal gefordert, auch eine Provokationstestung durchzuführen, um die Schwere der Inflammation genau darzustellen. Die Asthmakontrolle muss immer abgefragt werden, nicht nur anhand, wie geht es Ihnen, sondern es geht hier um objektive Parameter wie den Asthmakontrolltest. Sie werden das dann gleich sehen, wie wichtig der ist. Und dann haben Sie unten dann auch schon aufgezeichnet die Exazerbationen, die uns auch schon den Patienten identifizieren, der eine Risikoperson darstellt, für ein schweres Asthma, vor allem weil er dann auch schon systemisches Cortison bekommen hat und häufig vielleicht auch schon im Spital gelandet ist. Und ganz unten stehen überhaupt die wichtigsten Werte und Parameter, die wir heranziehen. Das sind diese Confounding Factors, wo wir Rahmenbedingungen praktisch ausschließen müssen, wo wir unterscheiden zwischen dem schwer oder schwer kontrollierbaren Asthma und dem wirklich schwer behandelbaren Asthma, wo Begleiterkrankungen, Komorbiditäten behandelt werden müssen und auch ordentlich diagnostiziert werden müssen. Und wenn man das ausgeschlossen hat, dann kann man sagen, ja, Sie haben ein schweres Asthma. Und dann wird die ganze Diagnostik noch komplettiert und Biomarker, wo eben die Allergie eine ganz wichtige Diagnostik spielt und das wird dann Dozent Wanke genau besprechen, da möchte ich jetzt nicht vorgreifen, aber wir machen an sich das ganze Szenario, das hier aufgezeichnet ist, durch bei jedem Patienten und die Eosinophilen sind immer mehr in den Mittelpunkt gerückt, ganz einfach deswegen, weil wir erkannt haben, dass es schwere eosinophile Asthma eine ganz wichtige Asthma-Phänotypologie darstellt und es gibt ausgezeichnete, hervorragende Therapieformen, die diesen Patienten helfen können und sehr rasch auch wieder zu einer besseren Lebensqualität helfen können. NO ist nicht diagnostisch, aber wird routinemäßig bei uns durchgeführt, weil wir hier sehr wohl Patienten erkennen können, die auf inhalatives Cortison ansprechen, beziehungsweise haben wir mit der NO-Testung auch die Möglichkeit, ein Feintuning durchzuführen, wenn es um die Therapieanpassung geht. Nun, ich zeige Ihnen gleich einmal, welche Studien bei uns durchgeführt werden, beziehungsweise wird dieses Bild vielleicht in einer anderen Art und Weise bei den anderen Rädern vorkommen. Aber Sie sehen hier einmal ganz links das schwere allergische Asthma, haben wir aufgezeichnet, und dann daneben auch das schwere eosinophile Asthma. Das sind die typischen D2-Asthma-Phänotypen, die wir sehr gut behandeln können. Alles, was rechts ist, ist eine Katastrophe. denen Patienten muss man eigentlich dann mitteilen, im Moment haben wir nicht ausreichende Therapieformen, Substanzen zur Verfügung, die wir ihnen verabreichen können, um ihnen zu helfen. Wenn wir jetzt einmal anfangen mit dem schweren allergischen Asthma, kennen Sie das altbekannte Omalizumab, das Xolair, das wir seit mehr als 15 Jahren in Verwendung haben und die Patienten hervorragend therapieren können und auch eine bessere Lebensqualität verschaffen können. Ich werde dann noch ein paar Daten dazu zeigen. Darunter eine sehr charmante Substanz, das Fevibrant, wo wir jetzt auch gerade teilnehmen an einer internationalen Studie, ein Prostaglandin-Antagonist, eine Tablette, und ich glaube mal, das hat auch durchaus eine Zukunft, weil alles andere wird ja bei den Antikörpern indiziert in Form einer Subkutan-Spritze oder auch einer IV-Infusion. Darüber sehen Sie die Anti-Interleukin-13-Antikörper, die alle versagt haben, sogenannte Rohrkrepierer, die wir sobald wieder eingestampft haben. Aber darunter ist das Dupilumab, das wir demnächst hier in Österreich in Verwendung haben können, ist schon für das schwere atopische Asthma voriges Jahr hier in Österreich einsetzbar, und es wird die Zulassung in den nächsten Wochen geben für das schwere Asthma. Und dann in der Gruppe der schweren eosinophilen Asthmatypen gibt es drei Substanzen, die hochinteressant sind, wie das Mepolizumab, Resolizumab und Benralizumab, über die werde ich dann kurz noch berichten. Und ganz oben steht das Anti-TSLP. Wenn Sie sagen, was ist das? Das ist das Tezepelumab. Und man muss sich auch ein bisschen vorstellen, was kann so eine Substanz bewirken. Wir machen jetzt auch hier eine Studie. Und diese Substanz kann sehr viel blockieren. Sie blockiert von oben herunter. Und da besteht sicherlich, sagen wir mal, zaghafte Gefahr, dass vielleicht auch zu viel blockiert wird und dass vielleicht auch gehäufte Nebenwirkungen auftreten könnten. Und alles, was rechts hier steht, ist eigentlich eine Verzweiflungstat, weil wir diese neutrophilen Phänotypen nicht wirklich beherrschen können. Und daneben gibt es noch diese Asthmaform, die mit einer massiven Hypertrophie der glatten Muskulatur einhergeht. Und da haben wir im Moment überhaupt nichts anzubieten. So, hat der Patient jetzt wirklich Typ 2 Asthma? Worauf müssen wir hier schauen? Erstens einmal schauen wir auf die Eosinophilen im peripheren Blutbild. Cut-off ist für mich 300 Zellen pro Mikroliter und nicht darunter. Manche Firmen sagen, ja, es geht auch darunter, also lassen Sie sich auf so ein Risiko nicht ein. Hat der Patient zusätzlich auch noch Erhöhung der Sputum-Eosinophilen mehr als 3%, dann ist es elegant nachgewiesen, dass Sie hier schon eine sehr ausgeprägte eosinophile Entzündungsreaktion haben. Und wenn der Patient zusätzlich noch erhöhtes NO hat, dann sind wir schon einmal sehr zufrieden, dass hier, unter Anführungszeichen, dass hier doch eine ausgeprägte Entzündungsreaktion besteht. Und dann geht es darum, hat er zusätzlich noch eine Allergie oder einen Allergiebezug, der den Patienten schon in die Gruppe der des schweren allergischen Asthma integrieren lässt. Wenn es um die Diagnose allergischen Asthmas geht, möchte ich jetzt nicht vorgreifen. Felix Wanke wird dann darüber sprechen, und das ist die einzige, sagen wir, wichtige Differenzierungsmarke für mich ist, dass es meist ein früher Erkrankungsbeginn ist und dass wir hier doch eine sehr ausgeprägte Allergiediagnostik vorfinden können. Schwerpunkt für uns ist das eosinophile Asthma, und das ist ganz interessant, weil es sich schon sehr anders abbildet bei der Präsentation der Patienten. Sie kommen relativ spät im Alter von 40 und aufwärts, durchaus Patienten, die über 60 sind, sie haben ausgeprägte Symptome, also die haben wirklich einen Leidensdruck, haben häufig Exacerbationen, brauchen dementsprechend auch häufig systemisches Cortison. Wenn man nicht schon frühzeitig mit einer Antikörpertherapie beginnen kann, haben ausgeprägte Eosinophilie, wie ich schon gesagt habe, haben keine relevanten Allergien, und das darf man nicht übersehen, und mit dem Problem kommen sie eigentlich immer, sie haben es auch mit der Nase, sie haben eine Polybusis-Nase und sagen, ich habe seit Jahren keinen Geruchssinn oder beziehungsweise Geschmackssinn, sprechen auf systemisches Cortison sehr gut an, aber natürlich, was wir uns wünschen, dass sie auch frühzeitig Anti-Interleukin 5 bekommen. Was ist jetzt ein schweres Asthma? Ein schweres Asthma ist der Patient, der voll ausbehandelt ist mit einer inhalativen Therapie, hochdosiertes inhalatives Cortison plus langwirksames Beta-2-Mimetikum und natürlich auch ein langwirksames Anticholinergikum. Und trotzdem hat er eine schwere Obstruktion, wobei das FEV1 unter 80% des Sollwertes liegt, hat häufig Exazerbationen, die auch kortikoidpflichtig sind. Er hat systemisches Cortison kontinuierlich oder intermittierend, ist wegen seinen Exazerbationen häufig bei uns oder sogar im Spital. Und die schlechte Asthmakontrolle bildet sich ab bei einem massiv gesenkten ACT-Test beziehungsweise auch einen ACQ-Test, der über 3 liegt. Nun, wir bewegen uns jetzt in der Stufe 5 und hier sehen Sie das Angebot, das Repertoire, das wir den Patienten nach entsprechender ordentlicher Phänotypisierung anbieten können. Und da sehen Sie noch einmal die Champions League, wie ich das oft sage, Substanzen, die sehr wohl etabliert sind, Omalizumab, ein verlässlicher Begleiter von den Patienten mit schweren allergischen Asthma, und darunter sind die Patienten sehr gut behandelt mit einem Benralizumab, Mepolizumab und Resizumab, wenn sie ein schweres, eosinophiles Asthma haben. Und darüber sehen Sie heute die High Potentials, die möchten noch in diese Champions League hinein. Dupilumab ist Anteportas und Tezepelumab ist gerade in Investigation, also wir werden das nicht vor 2 Jahren haben. Kurz ein Wort zu dem Omalizumab, jahrelang schon in Verwendung und wirklich verlässlich. Und es gibt eine Reihe von Studien, die gezeigt haben, dass wir damit Exazerbationen senken können. Wir können auf systemisches Cortison verzichten bei diesen Patienten, verzichten, beziehungsweise haben sie auch eine deutliche Verbesserung ihrer Lebensqualität. Und was hier besonders auffällig ist, dass es auch unabhängig ist von der Eosinophilenzahl beziehungsweise auch von dem IgE, dass die Patienten jetzt erhöht haben oder erniedrigt haben, also die Patienten sprechen auf jeden Fall an. Auf jeden Fall haben wir bei diesen Patienten auch in den letzten 2 Jahren eine sehr wichtige Studie präsentiert bekommen, die uns dann auch wegweisend war für die Antwort auf die Frage, sagen Sie mal, wie lange brauche ich diese Therapie? Und man muss ja davon ausgehen, dass die Patienten mit Asthma ja eine chronische Erkrankung haben und dementsprechend brauchen sie eine entsprechende chronische Therapie. Und es wurde von Ledford vor 2 Jahren eine Studie publiziert, die hier gezeigt hat, wenn man aufhört mit einer Omalizumab-Therapie, verschlechtern sich die Patienten innerhalb von wenigen Monaten wieder. Und die gleiche Antwort wird wahrscheinlich auch sein für die Anti-Interleukin-5-Therapie. Wir werden hier keinen anhaltenden Erfolg erreichen. Die Therapie muss kontinuierlich weitergegeben werden. Und somit sind wir schon beim schweren eosinophilen Asthma und da haben wir 3 Substanzen im Angebot, die sich nicht wirklich unterscheiden in Bezug auf die Wirkung. Also da würde ich jetzt nicht wirklich einen großen Unterschied machen. Die Dosierung ist unterschiedlich und wir können jetzt einmal von den Erfahrungen darauf hinweisen, dass natürlich das Angebot beim Benralizumab vielleicht von den Patienten lieber angenommen wird, ganz einfach deswegen, weil die ersten 3 Injektionen alle 4 Wochen verabreicht werden und dann alle 8 Wochen. Das würde bedeuten, der Patient bekommt dann nur mehr 6 Injektionen in einem Jahr. Die Unterschiede generell von der Wirkung her oder wo sie ansetzen, ist, dass das Resizumab und das Mepolizumab Interleukin 5 direkt blockiert und das Benralizumab setzt sich auf den Rezeptor drauf und hat so eine optimale Wirkung bzw. führt auch zur Apoptose der Eosinophilen. Was die Erfahrung uns auch gezeigt hat, dass wir durchaus mit einem differenziellen Therapie ansprechen, rechnen müssen. Das heißt, wenn ein Patient zum Beispiel auf Benralizumab nicht anspricht, kann es durchaus sein, dass er dann auf Mepolizumab oder Resizumab anspricht. Hier ein Beispiel für die Wirkung, für die tolle Wirkung von den Anti-Interleukin-5-Substanzen. Und Sie sehen, dass diese Wirkung vor allem dann einsetzt, wenn die Patienten mehr als 300 eosinophile aufweisen. aufweisen. Und die besonderen Charakteristika, die sich da herausarbeiten, sind, dass die Patienten meist systemisches Cortison haben. Dann sprechen sie sehr gut an. Sie haben Nasenpolypen, sie haben eine massiv eingeschränkte Lungenfunktion, haben häufig Exazerbationen und, das ist auch ein ganz markanter Punkt, sind schon älter. Wir haben jetzt mittlerweile diese Medikamente, diese Anti-Interleukin-5-Medikamente schon längere Zeit in Verwendung und können jetzt schon Langzeituntersuchungen aufweisen. Und das sehen Sie hier anhand von Mepolizumab, weil diese Untersuchung, die primär gemacht wurde, noch weiter verfolgt wurde. Und man sieht, dass die Verbesserung der Exazerbationsrate, die am Anfang in dieser Zulassungsstudie nachgewiesen werden konnte, in der Folgestudie aufrecht blieb, beziehungsweise kam es noch zu einem weiteren Absinken von den Exazerbationen. Wir machen Selbstuntersuchungen, also nehmen nicht nur teil bei internationalen randomisierten Studien, sondern machen Real-Life-Studies und da sehen Sie an sich den Workup von den Patienten, den wir regelmäßig durchführen bei diesen Patientenkollektiv, sei es nun die Medical History bis zur Therapie, wie schaut es aus mit der Allergie, haben sie Begleiterkrankungen und die Untersuchungen inkludieren eben Lungenfunktionsuntersuchungen bis bildgebende Untersuchungen. Wir schauen uns natürlich die Eosinophilen im Blut an, im Sputum und ganz wichtig sind Questionnaires, die wir brauchen für die Objektivierung des Therapieerfolges. Wir haben ein sehr straffes Studiendesign, wie Sie hier gleich sehen können oder bemerken können. Hier sind die Untersuchungen, die wir regelmäßig machen bei allen Visiten. Und die erste Visite ist bereits nach 24 Stunden. Sie werden sich fragen, warum machen Sie das? Ganz einfach deswegen, es interessiert uns, ob es hier einen Soforteffekt gibt von diesen Medikamenten. Sie werden gleich die Antwort darauf bekommen. Dann wird eine Untersuchung gemacht nach 7 Tagen und dann alle 4 Wochen, wenn Sie eine Injektion bekommen. Bei der Visite 4 schauen wir, spricht der Patient an auf die Therapie, ist es ein Responder oder ein Non-Responder? Da fragen wir immer mal, wie geht es Ihnen, wie viel vertragen Sie die Medikation, haben Sie das Gefühl, dass sie wirkt? Versuchen das natürlich auch zu objektivieren anhand von ACT und ACQ, können wir Cortison reduzieren und hat sich auch die Lungenfunktion verbessert. Und ich bringe dann ein paar Bilder oder Daten ganz einfach aus Gründen des Zeitmanagements. Es bleiben ja nur 20 Minuten. Und Sie sehen, dass es zu einem signifikanten Abfall der Eosinophilen kommt. Und beachten Sie bitte besonders, bereits nach 24 Stunden sind die Eosinophilen aus dem System heraus. Und dieser Erfolg oder dieses Ergebnis kann in weiterer Folge nachgewiesen werden und beobachtet werden. Und das ist nicht bloß eine Zahlenkorrektur, sondern okay, die Eosinophilen sind weg. Was hat der jetzt für eine klinische Bereicherung oder hat es auch eine klinische Konsequenz? Und das hat es, weil analog dazu kommt es zu einer Verbesserung der Lungenfunktion bereits nach einer Woche und das ist auch dann kontinuierlich nachweisbar über den Zeitraum, wo wir die Patienten verfolgt haben. Und für mich noch von größerer Bedeutung ist der ACT-Test, der Asthma-Control-Test, wo wir nachweisen können, dass die Patienten gut auf die Therapie ansprechen, dass sie auch sagen, ich kann viel mehr machen, jetzt im täglichen Leben brauche ich überhaupt keine Beta-2-Mimetika als Notfallsmedikation und dieser Anstieg ist auch hier schon nach 4 Wochen zu beobachten. Es hat mich dann noch besonders interessiert, inwieweit gibt es hier Marker, die uns hinweisend sein können, dass ein Patient sofort anspricht, gibt es diesen Immediate Responder, der bereits nach kurzer Zeit anspricht und da haben wir den Cut-Off dann gefunden, bei den Eosinophilen höher als 500 Mikroliter. Und wenn Sie sich das anschauen, dann ist das wirklich genial. Liegt dieser Wert vor, haben die Patienten bereits nach einer Woche, gemessen am ACQ-Test, Asthma Control Questionnaire, eine deutliche und spürbare Verbesserung. Was sind die High Potentials? Da zeige ich Ihnen kurz drei Daten. Einerseits das Dupilumab, das wirkt. Das wird sicherlich einen Stellenwert haben in der Therapie des schweren Asthmas. Ich glaube mal, dass es hier auch darum geht, dass die Patienten neben dem schweren Asthma auch eine schwere atopische Dermatitis haben müssen. Sehr hohe Eosinophile bzw. sehr hohes NO zeichnet diesen Patienten aus. Das Dezipolomab ist in Untersuchung, wo wir auch teilnehmen an dieser Studie, und wir werden sicherlich hier früher, glaube ich in 2 Jahren, dann auch sehen, früher oder später sehen, dass das auch eine wichtige Substanz ist. Und auf eine Substanz möchte ich nicht vergessen, das ist der Prostaglandin-Antagonist, das Fevipiprant, diese Tablette, die ich zuerst angesprochen habe, und diese hat sicherlich eine ganz besondere Wirkung, der Stellenwert, weil es nicht nur auf die Entzündungszellen wirkt, sondern durchaus auf die glatte Muskulatur, auf die Proliferation der glatten Muskulatur einwirken kann und somit auch das Airway-Remodeling hoffentlich beeinflussen kann. Somit kann ich zusammenfassen, wenn wir Patienten mit Typ 2 Asthma behandeln wollen, da sind wir hervorragend aufgestellt. Wir können natürlich mit den inhalativen Glukokortikoiden hochdosiert sehr viel erreichen. Ganz besonderen Stellenwert haben Anti-IgE und Anti-Interleukine. Ganz einfach deswegen, weil sie schon hervorragend etabliert sind. Und wir haben gesehen, anhand von Studien und eigenen Studien, wir haben eigene Studien gemacht, auch mit dem Resilizumab, dass wir den Patienten hervorragend helfen können. Beim Resilizumab ist es uns auch gelungen, jetzt gerade eine Arbeit zu publizieren, wo man auf den Soforteffekt von dieser Substanz wirklich rechnen kann und bei schweren Patienten hier eine deutliche Verbesserung erzielen kann. Und Makrolide stehen auch hier in Roflumilast, die sind also wirklich Verzweiflungsdaten, das macht man wahrscheinlich dann, wenn man überhaupt nicht mehr weiß, was man tun kann. Und Anti-DSLB und CRD2-Antagonisten, also das Fevipiprant, ist praktisch in den Einsprung hier in die D2-Garde der Behandlung der Patienten mit eben D2-Inflammation. Beim Typ 2 Low Patient, muss man sagen, haben wir nichts. Es gibt eine Studie von Peter Gibson, der über ein Jahr Patienten mit Makroliden behandelt hat. Ich empfehle es Ihnen ja nicht, das zu machen. Die haben gezeigt, diese Gruppe, dass es zu einer Verbesserung kommt, aber es wird sich sicherlich nicht als bleibende oder als eine hoffnungsvolle Therapie etablieren. Wir haben manche Patienten mit Makroliden gehabt, aber eine Verbesserung ist tatsächlich nicht eingetreten. Ich möchte zum Abschluss noch ein Bild Ihnen zeigen und ich glaube, ich bin absolut in time. Ich kenne praktisch jeden Patienten, nicht praktisch, sondern sicher alle, jeden Patienten mit schweren Asthma bei uns. Ich bin auch verantwortlich für die Einstellung von diesen Patienten und mache auch die Reha-Evaluierung von diesen und auch die Kontrollen und entscheide dann auch, wie es dann weitergeht. Aber ich habe auch gelernt, dass man nicht auslernt. Ja, also vor allem, welche Parameter sind jetzt wirklich wichtig bei der Evaluierung dieser Patienten? Die wissen wir, aber es gibt offensichtlich noch weitere, die man beachten muss. Und das war ein Gespräch mit einer Patientin, die ich vor kurzem geführt habe. Und ich habe ganz, wie man halt so, die halt begrüßt und sagt, na, wie geht es Ihnen? Kam dann diese Antwort zurück, habe meinen Mann gegen mehr Luft eingetauscht. Und das war dann wahrscheinlich der Moment, wo man dachte, okay, das ist so eine gute Therapie gewesen, dass sie endlich ihren Mann das sagen konnte, was sie ihm immer sagen wollte. Und wir haben uns natürlich dann auch überlegt, ob wir das mit aufnehmen sollen in unser Armamentarium von den Parametern für die Beurteilung eines Therapieerfolges. Herzlichen Dank.